Letztes Mal hatte ich schon gesagt, Gott Sohn ist der Teil der Dreieinigkeit, dem wir aufgrund unserer Gemeindeprägung vermutlich uns am nächsten verbunden fühlen. Ganz vertraut singen wir solche Klassiker wie »Mein Jesus, mein Retter«. Oder eben gerade im Vertrauen auf dich, Jesus, kam ja auch wieder vor. Und Vertrautheit und Nähe, das ist natürlich sehr gut, aber wenn wir uns heute Morgen erfolgreich mit diesem Thema Dreieinigkeit auseinandersetzen wollen, dann müssen wir mal einen Schritt zurückgehen von dieser Vertrautheit, denke ich. Warum? Diese Person Jesus von Nazareth ist zweifelsohne natürlich diese sichtbarste und greifbarste irdische Manifestation des Gott-Sohns der Dreieinigkeit. Aber das Wesen und Wirken des Gottsohns beschränkt sich natürlich nicht nur auf diese rund 30 Jahre physischer Präsenz auf dieser Erde. Und auch die Zeitgenossen von Jesus konnten natürlich nur sehr beschränkt auch überhaupt diese ganzen verschiedenen Wesenszüge von diesem Jesus, den sie ja persönlich kannten, überhaupt erkennen. Und deswegen lade ich euch ein, heute Morgen mal einen Schritt zurückzutreten und wie die Einwohner von Jerusalem zu fragen, wer ist eigentlich dieser Mann? Wer ist dieser Mann? Ich lese Matthäus 21, 6 bis 11, dort steht auch dieser Abschnitt. Die beiden Jünger gingen hin und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte. Sie brachten die Eselin und ihr Junges und legten ihre Kleider darüber. Und Jesus setzte sich darauf. Viele Menschen aus der Menge breiteten ihre Kleider als Teppich auf die Straße. Andere rissen Zweigen von den Bäumen und legten sie auf den Weg. Die Menschenmenge, die Jesus vorauslief und ihm folgte, rief immer wieder: Gepriesen sei der Sohn Davids. Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. Als Jesus in Jerusalem einzog, geriet alles in große Aufregung. Wer ist dieser Mann? Fragten die Leute in der Stadt. Und die Menge, die Jesus begleitete, rief: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Ja, mehrere Dinge stehen schon hier drin, und wenn ihr das letzte Mal dabei wart, da wisst ihr auch, dass zum Beispiel Gott Vater derjenige ist, der von dem alles ausgeht. Das lesen wir auch hier. Im Auftrag des Herrn kommt er. Er ist der Sohn Davids, er ist der Prophet aus der Stadt Nazareth. Was ist dieser Gottsohn nicht alles? An einer anderen Stelle wandte sich Jesus direkt an seine Jünger und fragte sie in Markus 8, 27 bis 30. Jesus zog mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie: Für wen halten mich eigentlich die Leute? Die Jünger gaben zur Antwort: Einige halten dich für den wiederauferstandenen Täufer Johannes. Andere halten dich für den wiedergekommenen Elia. Und noch andere meinen, du seist einer von den alten Propheten. Und ihr, wollte Jesus wissen, für wen haltet ihr mich? Da sagte Petrus: Du bist Christus, der versprochene Retter. Aber Jesus schärfte ihnen ein, mit niemandem darüber zu reden. Wer ist also dieser Jesus? Alles das, was wir eben gehört haben, und noch viel mehr. Je näher wir uns mit diesem Thema beschäftigen, bemerken wir, wie umfangreich das alles ist. Ich persönlich dachte mir bei der Vorbereitung der Predigt, weil uns dieses Thema Jesus ja so nah ist, das wird die einfachste Vorbereitung werden. Jedoch, je näher ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, wurde mir klarer, wie vielschichtig es doch ist. Nur mal ein Beispiel. Ich habe mir natürlich ein Nachschlagewerk dazu genommen, das heißt Theologie des Neuen Testamentes, ist zweibändig und ziemlich dick. Und da entfallen, grob gesagt, auf den Aspekt Gott Vater ungefähr 20 und wenn man es jetzt noch mal ein bisschen weiter nimmt, 50 Seiten. Auf Gott Geist auch so 20 Seiten. Auf den Bereich Gott Sohn sind es gleich 70 Seiten. Und das sprengt natürlich, das ist euch klar, auch den Rahmen für heute Morgen. Und ich musste ein paar Schwerpunkte setzen und habe deshalb so eine Art Auswahl wichtiger Aspekte, die ich wichtig finde für heute Morgen, für diesen Bereich Gottsohn getroffen und habe auch diese Übersicht heute mitgebracht. Ich möchte erstens mal ein bisschen drüber gucken, über Gottsohn als dem versprochenen Retter. Jesu Opfer am Kreuz, Jesu Verbindung zu seinem Vater, mit Jesus bricht die Königsherrschaft Gottes an und Gott Sohn auf dem Thron. Ich fange also mit dem versprochenen Retter an. Und dazu müssen wir ein wenig zurückgehen ins Alte Testament und von der letzten Predigtseite gewohnt. Ich versuche immer wieder, das auch durch einige Bibelstellen zu unterlegen und wo ich auch teilweise schon markiert habe, was wichtig ist. Aber ich habe es letzte Mal auch schon gesagt, in diesen Stellen kommt oft das Wirken Gottes in diesen verschiedenen Aspekten auch zusammen. Das fällt dann einfach manchmal so durch ein Wort und der Geist war auch dabei. Achtet doch bitte mal auf die Stellen, das wird diesmal auch wieder so sein. Ich starte mit Jesaja 42, 1 bis 5. Siehe mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat. Und die Inseln warten auf seine Weisung. So spricht Gott, der Herr, der die Himmel schuf und sie ausspannte. Der die Erde ausbreitete und was ihr entspross, der dem Volk auf ihrem Atem gab und den Lebenshauch denen, die auf ihr gehen. Vielleicht wisst ihr es auch, wenn ihr so Jesaja lest, dann kommt der Gesalbte oder dieser kommende Messias in zweierlei Gestalt. Einerseits als dem starken Retter und andererseits, wie wir es gerade hier gelesen haben, auch als dem geschlagenen Knecht. Apokalyptische Texte, so wie Jesaja das sind keine so einfachen Texte und nicht so leicht zu verstehen. Wenn wir Christen diesen Text lesen, dann denken wir natürlich, ja, dass Jesus Christus eben nicht dieser große Weltenretter ist, sondern dass es eben eher dieser geschlagene Knecht ist. Die Juden, wenn sie solche Texte lesen, sie denken dann eher an diesen großen Retter und in Jesus von Nazareth haben sie diesen eben nicht erkannt und warten noch darauf, dass er kommen wird. Hier nochmal eine weitere Aussage von Jesaja und diesmal wird es auf den Gottesknecht bezogen. Jesaja 53, 1 bis 7. Wer hätte geglaubt, was uns da berichtet wurde? Wer hätte es für möglich gehalten, dass die Macht des Herrn sich auf solche Weise offenbaren würde? Denn sein Bevollmächtigter wuchs auf wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. So wollte es der Herr. Er war weder schön noch stattlich. Wir fanden nichts Anziehendes an ihm. Alle verachteten und mieden ihn, denn er war von Schmerzen und Krankheit gezeichnet. Voller Abscheu wandten wir uns von ihm ab. Wir rechneten nicht mehr mit ihm. In Wahrheit aber hatte er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott hat ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er wurde misshandelt, aber er trug es ohne zu klagen. Wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, und wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, duldet er alles schweigend, ohne zu klagen. In alten Bibelübersetzungen wird hier oft von dem Gottesknecht gesprochen. Dieser menschgewordene Gottessohn erfüllt den Willen seines Vaters. Hier steht, der Herr wollte es so. Er war gehorsam und ging den niederen Weg. Er nahm auf sich Krankheit und Schuld der Menschen. Klaglos und treu ging er den Weg in den Tod. So lesen wir es hier. Und das führt mich zum zweiten Aspekt des Gottessohnes. Er kam zur Rettung der Menschen. Und dies nun mal als eine kleine Randbemerkung. Dieses Thema Rettung durch Jesus Tod nimmt in meinem Nachschlagewerk nochmal gesonderte 40 Seiten in einem anderen Kapitel ein. Ich halte es an dieser Stelle aber ganz kurz. Jesu letzten Worte hier auf der Erde, die er an seine Jünger im großen Gras so gerichtet hat, lesen wir in Lukas 24, 44 bis 49. Dann sagte er zu ihnen, als ich noch mit euch zusammen war, habe ich euch gesagt, alles, was im Gesetz, in den Schriften der Propheten und in dem Psalm über mich steht, muss in Erfüllung gehen. Und er half ihnen, die heiligen Schriften richtig zu verstehen. Hier steht es geschrieben, erklärte er ihnen. Der versprochene Retter muss leiden und sterben am dritten Tag und vom Tod auferstehen. Und den Menschen aller Völker muss verkündet werden, dass ihnen um seinetwillen Umkehr zu Gott und Vergebung der Schuld angeboten wird. In Jerusalem muss der Anfang gemacht werden. Ihr seid Zeugen geworden von allem, was geschrieben ist und sollt es überall bezeugen. Ich aber werde euch den Geist, den mein Vater versprochen hat, zu euch herabsenden. Wartet hier in der Stadt, bis das eintritt und ihr mit der Kraft von oben gestärkt werdet. Bei dieser Vorstellung, dass Gott einen Teil von sich auf die Erde schicken musste, um sich in einer Opferhandlung mit sich selbst zu versöhnen, sind wir schon wieder bei einem ganz eigenen Thema für sich selbst. Und gedanklich könnte man bei dieser Vorstellung schon ein wenig sich auch verknoten. Und es gibt mittlerweile auch nicht wenige Theologen, die sogar fordern, dass man diese Sühnevorstellung gänzlich aufgeben sollte. Ich halte es an der Stelle mit Paulus, der an die Korinther schreibt, 1. Korinther 1, 18 bis 19, die Botschaft, dass für alle Menschen am Kreuz die Rettung vollbracht ist, muss denen, die verloren gehen, als barer Unsinn erscheinen. Wir aber, die gerettet werden, erfahren darin Gottes Kraft. Gott hat doch gesagt, ich will die Weisheit der Weisen zunichte machen und die Klugheit der Klugen verwerfen. Nachher wollen wir noch zusammen das Abendmahl feiern und uns an Jesu Opfer erinnern, und ich hoffe, dass wir darin auch gestärkt werden und es so, wie Paulus schreibt, als Gottes Kraft für uns erfahren können. Ich mache nun weiter mit dem dritten Aspekt, Jesu Verbindung zu seinem Vater. Hier ist besonders das Sendungsmotiv wichtig. Matthäus 10, Vers 40, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf, und wer mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wir können uns Jesu Wirken hier auf der Erde nicht vorstellen, ohne den, der ihn gesandt hat. In seinem Wirken erfüllt Gott Sohn den Auftrag von Gott Vater. Er handelt in seiner Vollmacht und völlig im Einklang mit seinem Willen. Johannes 5, Vers 19 bis 24 sagt Jesus, Amen, ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, ist genau das tut auch der Sohn. Der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selber tut. Er wird ihm noch größere Taten zeigen, sodass ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt hat und ihnen das Leben gibt, so gibt auch der Sohn das Leben, wem er will. Auch seine ganze richterliche Macht hat der Vater dem Sohn übergeben. Er selbst spricht über niemand das Urteil, denn alle sollen den Sohn ebenso ehren wie den Vater. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Amen, ich versichere euch, alle, die auf mein Wort hören und dem glauben, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Sie kommen nicht mehr vor Gottes Gericht, sie haben den Tod schon hinter sich gelassen und das unvergängliche Leben erreicht. Gott Vater liebt seinen Sohn. Er leitet ihn an, Dinge zu tun. Er gibt ihm die Vollmacht zu handeln. Und so wie der Vater Jesus von den Toten auferweckt hat, so kann Jesus auch Tote auferwecken und seinen Nachfolgern das ewige Leben schenken. Kommen wir zum vierten Aspekt. Mit Jesus bricht die Königsherrschaft Gottes an. Lukas 17, Vers 20. Einige Pharisäer fragten Jesus, wann die Herrschaft Gottes anbrechen würde. Jesus antwortete, ihr dürft nicht nach Vorzeichen schauen und nicht an allen möglichen Orten nach ihr suchen. Denn schon jetzt, mitten unter euch, richtet Gott seine Herrschaft auf. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, den Männern und Frauen, es wird die Zeit kommen, wo ihr euch danach sehnt, auch nur einen Tag unter der Herrschaft des Menschensohns zu erleben. Aber es wird euch nicht vergönnt sein. Hier haben wir übrigens auch wieder so eine Art Verweis auf diese doppelte Ankunft, den wir auch bei Jesaja schon gesehen haben, die Gott Sohn auf dieser Erde bewirkt. Mit Jesus, als er damals auf der Welt war, hat die Herrschaft Gottes eigentlich schon, ja, sie war bereits schon da. Und gleichzeitig sagt Jesus hier nur einen Vers danach, dass diese Zeit noch kommen wird. Also sie ist schon angebrochen, aber sie wird auch noch kommen. Und analog zu dem Gott Sohn als Gottes Knecht und Weltenrechner können wir das eben auch so betrachten. Paulus schreibt an die Korinther, 1. Korinther 15, 23 bis 28. Doch das alles geschieht zu seiner Zeit und in seiner vorbestimmten Ordnung. Als erstes wurde Christus vom Tode auferweckt. Wenn er wiederkommt, werde er die auferwecken, die zu ihm gehören. Dann ist das Ende da. Christus übergibt die Herrschaft Gott dem Vater, nachdem er alles vernichtet hat, was sich gegen Gott erhebt und was Macht und Herrschaft beansprucht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis er alle Feinde unter seinen Füßen hat. Und als letzten Feind vernichtet er den Tod, denn es heißt in den Heiligen Schriften, alles hat Gott ihm unterworfen. Wenn hier gesagt wird, dass alles ihm unterworfen ist, dann ist natürlich der nicht eingeschlossen, der ihm alles unterworfen hat. Wenn aber alles Christus unterworfen sein wird, dann unterwirft er auch selbst der Sohn sich dem Vater, der ihm alles unterworfen hat. Dann ist Gott allein der Herr über alles und in allem. Paulus kann das natürlich in einem gewissen zeitlichen Abstand behalten. Er kann nun Jesu Tod und auch seine Auferstehung besser einordnen. Er hat begriffen, dass Gott Sohn noch einmal wiederkommen wird und schlägt diese gedankliche Brücke hinein in die neue Welt Gottes. Und das führt mich zu meinem letzten Aspekt über Gott Sohn. Gott Sohn auf dem Thron. Wir gehen wieder zu Jesaja zurück. Jesaja 44, 6-7. Der Herr Israels, König und sein Befreier, der Herrscher der Welt, sagt: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Außer mir gibt es keinen Gott. Wer ruft wie ich immer Neues ins Dasein? Er soll den Beweis antreten und mir alles der Reihe nach aufzählen, angefangen bei der Urzeit, als ich die Menschen schuf. Und was künftig geschehen wird, das soll er einmal von allen hier erzählen. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, außer mir gibt es keinen Gott. Wer sich so ein bisschen in der Bibel auskennt, dem fällt von dieser Jesaja-Stelle sofort auch eine Stelle aus Offenbarung ein. Offenbarung 22, 10-13. Dann sagte Jesus zu mir: Du darfst das Buch, in dem diese prophetischen Worte stehen, nicht für später versiegeln, denn die Zeit ihrer Erfüllung ist nahe. Wer Unrecht tut, mag es weiterhin tun. Wer den Schmutz liebt, mag sich weiter beschmutzen. Wer Recht handelt, der soll auch weiterhin Recht handeln. Und wer heilig ist, soll weiter nach Heiligkeit streben. Gebt Acht, ich komme bald und euer Lohn bringe ich mit. Jeder empfängt das, was seinen Taten entspricht. Und jetzt diese Stelle: Ich bin das A und das O, der Erste und das Letzte, der Anfang und das Ende. Ja, Gott Sohn sitzt im Himmel auf dem Thron. Er ist der Weltenrichter. Im Himmel ist er aber dann wieder auch mit dem Vater vereint. Und zusammen werden sie dann diese Königsherrschaft Gottes leben. Ein kleines Fazit. Gott Sohn können wir uns nicht ohne die anderen Bestandteile der Trinität denken. Ich denke, auch diese vielen Bibelstellen, die ich heute euch wieder mitgebracht habe, haben gezeigt, dass Gott Vater derjenige ist, der die Dinge in seiner Hand hält und von dem alles letztlich ausgeht. Den Israeliten im Exil hat er damals zugesagt, dass er einen Retter schicken wird. Und in Jesus von Nazareth wurde Gott Sohn Mensch und ist dieser Retter für alle Menschen geworden. Sein Wirken und sein Dienst damals, der hat sich in erster Linie an die Juden gerichtet, die Mitmenschen seiner Zeit. Aber sein Tod und seine am Kreuz und seine Auferweckung von den Toten, für die hat der Vater für alle Menschen auf dieser Welt gesorgt. Mit diesem Sohn Gottes beginnt Gott Vater seine Königsherrschaft hier auf der Erde. Und durch diesen Sohn Gottes haben wir Anteil an dieser Sohnschaft und dürfen uns selbst Kinder Gottes nennen. Und abschließend, wir haben noch eine Perspektive auf eine Ewigkeit im Himmel bekommen, zusammen mit diesem dreieinigen Gott, der dann seine Königsherrschaft auf dem Thron ausleben wird. Amen.